Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Wenn die Zeiten unübersichtlich sind, träumen viele Menschen davon, einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Aber ist es wirklich erstrebenswert, zu wissen, was auf uns zukommt? Und ist es tatsächlich möglich, die Zukunft zu managen? Das fragt Claudia Zingel aus Würzburg in der katholischen Morgenfeier.
Im Operettenhaus in Hamburg ist heute Abend Premiere. Zurück in die Zukunft. Der Kultfilm aus den 1980er Jahren kommt auf die Musicalbühne. Der Fluxkompensator ist aktiviert, der DeLorean ist startklar und so werden Marty McFly und sein Freund Doc Brown wieder in ihrer Zeitmaschine durch die Jahrzehnte reisen. Eine amüsante und leicht chaotische Science-Fiction-Komödie mit dem Riesenhit »The Power of Love«. Viele Fans freuen sich darauf. Gute Unterhaltung ist garantiert. Was wäre, wenn? Die Vorstellung, durch die Zeit reisen zu können, fasziniert die Menschen seit jeher. In Filmen, in Romanen oder in eigenen Gedankenspielen werden sie in die Vergangenheit zurückversetzt oder in eine ferne Zukunft katapultiert. Dort bewegen sie sich in Fantasielandschaften, sie konstruieren originelle Fahrzeuge und lassen sich allerhand Innovatives einfallen. Die Vergangenheit lässt sich dabei nicht mehr ändern. Die Möglichkeiten eines Lebens in der Zukunft jedoch scheinen unendlich.
Dennoch, auch wenn es physikalisch, theoretisch machbar sein soll, wirklich vorauseilen können wir der Zeit nicht. Zukunft ist immer der Zeitabschnitt, der noch vor uns liegt. Zukunft ist das, was nach dem Jetzt der Gegenwart geschehen wird. Und weil sich der Mensch heute an ein Gestern erinnern kann, deshalb weiß er auch, dass ein Morgen kommt. Wie dieses Morgen längerfristig aussieht, lässt sich nicht voraussagen. Immer nur lässt sich ein kurzer zukünftiger Zeitabschnitt überblicken, wie etwa in einer Bayern 1 Stauprognose oder in der Wettervorhersage.
Aber wer möchte das nicht wissen, was in der Zukunft kommt? Wie könnte die Welt aussehen in den kommenden Jahren? Wie werde ich beruflich weiterkommen? Was steht mir persönlich bevor? Seit Urzeiten hat das die Menschen umgetrieben, vielleicht doch einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Die Pharaonen haben deshalb Traumdeuter beschäftigt. Im antiken Griechenland wurden Orakel befragt, und im Römischen Reich deuteten die Auguren den Flug verschiedener Vögel als gutes oder schlechtes Omen für das, was die Zukunft bringen wird. Um Hungerkrisen oder Seuchen rechtzeitig vorherzusehen, um zukunftsfähig zu sein in jeder Hinsicht, da kann man ja mal in die Sterne schauen oder vielleicht die Karten befragen oder ein Horoskop erstellen. Mit vielen Formen wurde und wird versucht, der Zukunft vorzugreifen. Heute kann man das im Internet selbst ausprobieren, ohne jemanden mit einer Sehergabe aufzusuchen.
Warum möchte der Mensch das Geheimnis der Zukunft überhaupt lüften? Das hängt zusammen mit dem sogenannten Future Mind, dem Zukunftssinn. Dieser Sinn ist eine kognitive Fähigkeit, die tief im menschlichen Gehirn verankert ist. Er ist wie ein Werkzeug. Damit kann der Mensch über das Hier und Jetzt hinausdenken, Chancen und Risiken abschätzen. Er kann Hoffnungen entwickeln und so eine lebenswerte Welt schaffen. Grundsätzlich ist ja alles, was wir tun, auf die Zukunft ausgerichtet und hat Bedeutung für die Zukunft.
Mit dem Blick in die Glaskugel oder spekulativem Hellsehen hat das nichts zu tun. Und mal ehrlich, ist es tatsächlich jetzt von Bedeutung, wo ich in 10 Jahren wohne? Ob es gelingt, sich von einem Ort zum anderen beamen zu können? Oder welche Mannschaft ein Fußballspiel gewinnt? Wenn ich mir vorstelle, alles, was kommt, wäre genau vorgegeben und bekannt, das Leben wäre doch recht langweilig. Nur noch Routinen, keine Überraschungen mehr. Neugier, Kreativität, Ideen, alles Fehlanzeige. Ist es nicht viel interessanter, sich eine Spannung für schöne Erlebnisse zu erhalten? Und die Kehrseite davon mag ich mir gar nicht vorstellen. Über all das Negative, das bevorsteht, Bescheid zu wissen, Krankheiten, Verluste, Katastrophen oder Konflikte, das kann Zukunftsängste schüren, die am Leben hindern. Eine repräsentative Studie vor einigen Jahren hat auch ergeben, dass 86-90% der Befragten ungünstige Ereignisse lieber nicht wissen wollen.
Es ist doch viel angenehmer, von der Zukunft zu träumen, wenn ich einmal groß bin, wenn ich die Prüfung endlich geschafft habe, wenn ich erstmal in Rente bin. In jedem Lebensalter kann sich ein Mensch seine Zukunft mit hellen Farben ausmalen und sich vorstellen, wie Wünsche wahr werden. Solche Zukunftsträume können Mut machen, auf große Ziele zuzugehen und das Leben nach den eigenen Vorlieben zu gestalten.
Momentan ist ebenso das Gefühl verbreitet, keine Zukunft mehr zu haben. Viele Menschen sagen, das Leben macht gar keinen Spaß mehr, nur noch negative Nachrichten, Krisen, Kriege, Terroranschläge, Klimawandel und Umweltzerstörung. Der Welt geht es so schlecht wie noch nie. Auf nichts kann man sich verlassen und in Zukunft wird alles noch schlimmer. Sie fühlen sich überfordert, alles erscheint düster und bedrohlich, zu viele Probleme und keine Lösung in Sicht. Mit der Zukunft haben sie deshalb längst abgeschlossen. Optimistisch nach vorne zu schauen oder mit übergroßen Befürchtungen, nicht immer kann ich mich entscheiden, welche Haltung ich einnehme hinsichtlich der Zukunft. Gibt es vielleicht auch ein Dazwischen? Die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer, so heißt es in einem Volkslied. Die Liedermacher Reinhard May, Hannes Wader und Konstantin Wecker sehen und singen das auf neue Weise.
Es scheint, was auf der Welt geschieht, bedenkt in dieser Zeit die Menschen mehr als je zuvor in der Vergangenheit. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt. Manch einer kämpft sein Leben lang, gewinnt dabei nicht viel. Ein anderer hat Glück, kommt schnell und mühelos ans Ziel. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt. Und morgen wird ein jeder von uns seine Wege gehen, verfolgt dabei sein eigenes Ziel, bis wir uns wiedersehen. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst, Freunde, uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt.
In den Gottesdiensten heute wird ein Text aus dem Buch des Propheten Ezechiel vorgelesen. Prophet? Ist das nicht jemand, der in die Zukunft schauen kann, der die Zukunft prophezeit?
Nach biblischem Verständnis ist ein Prophet kein magisch begabter Wahrsager. Er ist vielmehr ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Gott beruft einen Propheten als seinen Boten, damit er die Sichtweise Gottes benennt und Missstände kritisiert. Er soll Gottes Absichten verkünden. Gewissermaßen fungiert ein Prophet als Sprachrohr Gottes.
Der Text heute führt in das 6. Jahrhundert vor Christus, die Epoche der babylonischen Gefangenschaft. Die damalige Großmacht Babylon hat das kleine Königreich Juda überfallen und dessen Hauptstadt Jerusalem erobert. In mehreren Wellen wird die jüdische Oberschicht nach Babylon verschleppt. Die Sieger deportieren vor allem junge Leute aus führenden Familien in die Fremde, um den Besiegten jegliche Möglichkeit zu zerschlagen, wieder eine Machtposition zu gewinnen. Der Song By the Rivers of Babylon bezieht sich genau auf diese Situation. Im Hintergrund steht Psalm 137, ein Klagelied, das die existenzielle Not und die Sehnsucht des jüdischen Volkes nach seiner Heimat besingt. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten.
By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered.
Unter den Menschen, die damals in die Verbannung geschickt wurden, war Ezechiel. Er stammte aus einer Priesterfamilie. In Babylon, das ist im heutigen Irak mehr als 2000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt, wird er von Gott zum Propheten berufen. Dort gestalteten seine Landsleute ihre Lebensumstände wie früher daheim in Juda. Sie wollten sich nicht mehr von anderen Völkern unterscheiden und hatten sich im Exil an die neue Situation angepasst. Sie trieben Handel, bauten Häuser und entwickelten eine Landwirtschaft. Von Gott fühlten sie sich verraten. Die Tora, sein Gesetz, hatte für sie keine Gültigkeit mehr. Dafür wandten sie sich den Göttern der Eroberer zu, die erschienen ihnen stärker als ihr bisheriger Gott Jahwe. Ezechiel tadelt sie zunächst dafür. Mit scharfen Worten führt er ihnen vor Augen, wie selbstgerecht sie sich gebärdeten, welche falschen Hoffnungen sie hegten und wie treulos sie ihrem Gott gegenüber waren. Er lässt nicht zu, dass sie ihr Handeln herunterspielen oder sich in fadenscheinige Ausreden flüchten. Aber dann die erschütternde Nachricht. Die Stadt Jerusalem liegt in Trümmern, der Königspalast ist geschleift, und der Tempel ist zerstört. Als dies bekannt wird, erfasst tiefe Verzweiflung die Menschen im Exil. In aller Deutlichkeit wird ihnen klar, unser Land und der Mittelpunkt unseres Glaubens, bisher die Garantien für unser Fortbestehen, sind zunichte. Es besteht keine Aussicht mehr, dorthin zu gelangen. In jeder Hinsicht ist die Zukunft verschlossen. Das Volk Israel ist gewissermaßen tot. Ob es je wieder aufleben würde? Israel erlebt eine Krise in höchstem Ausmaß. In dieser Situation verkündet Ezechiel im Auftrag Gottes eine neue Verheißung.
Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus. Spruch des Herrn.
Ezechiel hat nun eine völlig veränderte Aufgabe. Statt anzuklagen, muss er trösten. Statt zu richten, muss er retten. Jetzt soll der Prophet die Menschen daran erinnern, wozu ihr Gott in der Lage ist. Gottes Macht übersteigt alle menschlichen Vorstellungen. Er kann Verlorenes in seine Nähe zurückholen und neue Perspektiven eröffnen. Mit seinem Geist kann er die Menschen aufs Neue beleben und sie in ihr Land zurückführen, und Gott bekräftigt sein Versprechen. Wie hoffnungslos eure Situation auch sein mag, ich sorge für euch, ich werde eingreifen und euch Lebensraum, Sicherheit und Zukunft schenken. Wenn Ezechiel davon spricht, verwirklicht er, was sein Name bedeutet. Ezechiel heißt Gott stärkt. Gott wird weiterhin für sein Volk sorgen. Mit dieser Zusage entsteht wieder Hoffnung und die Kraft, dem Willen Gottes entsprechend weiterzuleben. Und schließlich können Menschen aus dem Volk Israel nach mehreren Jahren tatsächlich nach Zion zurückkehren und den zerstörten Tempel wieder aufbauen. Jetzt kann man sich fragen, dieser alte Text aus dem Prophetenbuch, hat er auch Bedeutung für unser Leben und für unseren Glauben? Als Gottes Wort wird er ja heute für uns vorgetragen und soll richtungsweisend sein. Huub Oosterhuis, ein Theologe und Dichter aus den Niederlanden, hat ein Gebet formuliert, das einige Impulse für eine Antwort geben kann. So spricht Oosterhuis Gott an.
Führe mich zurück in die Oase deines Wortes. Hol mich heraus aus dem Land von Fluch und Schicksal. Werde in mir Wachsamkeit, Geduld, Gedächtnis, Vernunft, Treue. Mache mich nach deinem Bild zu einem Zukunftsmenschen. Ewiger, lehre mich die Sprache, worin ich dich verstehe. Führe mich zurück in die Oase deines Wortes.
Im Leben bewegen wir uns oft wie in der Wüste. Sorgen und Leid halten uns in Bann, wir sind Isolation und Verzweiflung ausgeliefert. Manches davon haben wir sogar selbst gewählt, manches hat uns regelrecht überwältigt. Wir wissen nicht mehr weiter. Da ist zunächst keine Spur von Gott und kein Gedanke an ihn. Gott aber kann uns aus diesen unheilvollen Verstrickungen herauslösen. Wenn Gott das Wort ergreift, schafft er einen Ort, an dem man ausruhen kann. Ein Ort, wo es Wasser gibt und Proviant für den weiteren Weg. Gott verspricht neue Lebendigkeit. Auch so kann Auferstehung, die wir an Ostern feiern, verstanden werden. Mir gefällt in diesem Gebet von Oosterhuis vor allem die Formulierung Zukunft, Mensch. Und ich überlege, was ich mir darunter vorstellen kann.
Zukunft, Menschen hängen nicht an der Vergangenheit fest, sondern bauen mit an einer Zukunft, wie Gott sie vorsieht. Zukunftsmenschen üben sich in Aufmerksamkeit und Nachsicht, in Klarheit und Beständigkeit.
Zukunftsmenschen achten die Würde jedes Menschen, weil er nach Gottes Bild geschaffen ist. Zukunftsmenschen halten an der Hoffnung fest, auch wenn ihr Tun vordergründig als sinnlos erscheint.
Zukunftsmenschen bestärken einander, wie Ezechiel, und unterstützen sich gegenseitig. Zukunftsmenschen betonen, was sie zusammenführen und miteinander verbinden kann.
Solche Zukunftsmenschen zu werden, wenigstens ansatzweise, das ist doch eine großartige Möglichkeit, um all dem Ungewissen in der Zukunft begegnen zu können.
Wasser die Fließen, Blüten die Blühen,
Wolken die Gießen, sind die Glühen.
Feiert und Worte für jedes Kind.
Menschen, die kurz vor dem Aufbruch sind. Zukunft hat der Mensch des Friedens.
Zukunft hat der Mensch des Friedens.
Der Mensch des Friedens.
katholischen Kirchengemeinden hat der Sonntag heute einen weiteren Akzent. Es ist der Miserior-Sonntag. Sein Leitwort in diesem Jahr lautet: Hier fängt Zukunft an. Um dieses Motto verstehen zu können, ist es gut, gedanklich einige tausend Kilometer nach Süden zu reisen, nach Afrika, genauer nach Kamerun. Hoffnung und Pläne, aber kaum Chancen, das ist dort der Alltag von jungen Leuten. Im Zentrum der Fastenaktion steht deshalb der Gedanke: Mit beruflicher Bildung fängt die Zukunft an. Dazu sollen junge Menschen Zugang erhalten. Aus eigener Kraft schaffen sie das nicht, denn sie müssen für ihre Ausbildung bezahlen und dafür fehlt das Geld. Ohne diese Grundlagen aber bleiben sie arbeitslos und abhängig und werden ausgenutzt. Was sie brauchen, ist Solidarität und konkrete Unterstützung. Eine Spende kann dafür sorgen, dass junge Frauen und Männer das Rüstzeug erhalten, um ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Miserior zeigt, dass das möglich ist und stellt einige von ihnen vor, die diesen Weg bereits gegangen sind. Silas Tejim beispielsweise hat einen Platz in einer Werkstatt gefunden und lernt, wie man Elektrogeräte repariert. Chanel hat mittlerweile einen Copyshop eröffnet und Pauline hat eine Ausbildung als Schneiderin absolviert. Sie sagt: Ich möchte Zukunft weitergeben. Sie will nicht nur selbst vorankommen, sondern auch andere motivieren und ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Diese jungen Männer und Frauen könnte man auch als Zukunftmenschen bezeichnen. Sie zeigen, wenn junge Menschen eine Chance bekommen, verändern sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern eine ganze Gemeinschaft. Zukunft ist also nichts Abstraktes. Zukunft ist kein fernes Ziel, sondern ein Weg, der gestaltet werden kann. Zukunft entsteht dort, wo junge Menschen Hoffnung schöpfen. Sie beginnt dort, wo Menschen sich gegenseitig stärken. Dort, wo wir bereit sind, das, was wir haben, miteinander zu teilen. Manuel Bleuel, ein Kirchenmusiker aus Frankfurt, hat die Fastenaktion mit vorbereitet. Zum Motto »Hier fängt Zukunft an« hat er sofort eine Melodie im Kopf gehabt. Das ist das Lied, das er daraus gemacht hat.
Wo ich was sehe, dorthin losgeh, wo ich was lernen und erreichen will. Wo du mich siehst, am Strand beziehst, wo ich von dir die Unterstützung spür. Da, wo wir nach vorn sehen, Neues wagen, wo wir nach ner guten Zukunft fragen. Da, wo Hoffnung wächst und Neues lebt, wo das Morgen neu entsteht. Hier fängt Zukunft an mit neuen Ideen. Hier fängt Zukunft an mit neuem Mut. Hier fängt Zukunft an mit Vertrauen. Los, wir packen es an. Du hast Talent, das man erkennt. Du hast Ideen und einen guten Plan. Bist motiviert, doch limitiert, weil's keine Möglichkeit zur Bildung gibt. Doch ich will dir helfen, Chancen geben, für einen guten Start ins neue Leben. Möcht, dass Hoffnung wächst und Neues lebt, dass das Morgen neu entsteht. Hier fängt Zukunft an mit neuen Ideen. Hier fängt Zukunft an mit neuem Mut. Hier fängt Zukunft an mit Vertrauen. Los, wir packen es an.
Im Gebet wenden wir uns an Gott. Gott, du kennst unser Gestern, was schlecht und was gut gelaufen ist, was wir mit uns tragen, wann wir gefehlt haben oder genau dann zur Stelle waren, wo es notwendig war. Gott, wir vertrauen dir unser Heute an, mit allem, worin wir uns mühen, mit allem, woran wir Freude haben, mit all unseren Gemeinschaften, wenn wir einander übersehen oder einander zur Seite stehen. Gott, du weißt, was wir brauchen, um in die Zukunft zu gehen und in ihr zu bestehen. So bitten wir dich. Sorge du für unser Morgen. Amen.